Wasser im Po, der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Was für ein Glück, wir sind wieder vereint. Ann-Kathrin, hurra! Juhu, du bist da. Was für ein Glück. Wir sind die Clownfische in eurer Anemone. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Sonnenfisch in eurem Sonnenteich.
Es gibt einen Sonnenfisch?
Es gibt einen, so wie den Mondfisch, gibt es auch einen Sonnenfisch.
Toll.
Das ist ein großer, glänzender Fisch. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, Ams, Ebertbad herum. Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Wir reden übers Programm, das sehr karg sein wird die nächsten Wochen. Über Künstler, die bei uns auftreten. Ich habe ein sehr schönes Interview geführt mit Hannes Weiland, der ja auch bei Hartscheiße dabei ist. Großartiger Musiker, toller Mensch, ein wirklich unglaublich lustiger Kollege. Und wir haben die gute Nachricht der Woche.
Ja, die haben wir.
Ja, auf die freue ich mich schon sehr, weil du hast gesagt, die ist ganz toll.
Ja.
Wir haben den Song der Woche, dann die Ankündigung, die traurige Ankündigung, dass wir in eine Sommerpause gehen.
So sieht's aus.
Aber die gute Nachricht ist, wir kommen wieder. Und zwar, das kann man jetzt schon sagen, am 9. August, das ist, da werde ich 50 Jahre alt an dem Tag. Und da werden wir wieder Geburtstags, Eröffnungs, Saisonstart, Folge, Podcast,
alles
auf einmal. Es wird ein großes Fest.
Nito, ich kann Ann-Kathrin. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss die ganze Zeit, das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Das ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Ihr müsst dazu wissen, dass Nito das als T-Shirt trägt.
Ja.
Gut, ich versuche das jetzt auszublenden.
Ich habe 4 Töchter. Ann-Kathrin, wie geht's dir?
Müde. Ich bin so müde. Ich bin immer müde, ne? Das hat mir letztens schon mal jemand gesagt, dass ich einfach immer müde bin.
Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt auch nicht.
Aber du siehst jetzt auch müde aus. Ich möchte dich nicht, nicht vor den Menschen bloßstellen, aber du siehst einfach auch müde aus.
Ja, ich habe nur ein paar Stunden geschlafen, weil wir hatten gestern Herzscheiße-Premiere.
Ja.
Die wirklich, also ein fulminanter Abend mit Standing
Wahnsinn,
Ovations.
Ging das ab?
Richtig
Meine
gut.
Meine Herren. Ja.
Das war richtig toll. Aber es war natürlich dadurch auch alles ein bisschen länger. Und heute Morgen habe ich einer Freundin beim Umzug geholfen.
Oh, Umzugshilfe, das mache ich ja auch wirklich richtig ungern.
Oh, furchtbar.
Vor allem, ich war ja der, wo sie dann gefragt haben, kommst du zum Umzug? Und ich, klar, sicher, ich sage ja immer zu allem Ja. Inzwischen nicht mehr, liebe Leute. Aber früher habe ich immer zu allem Ja gesagt. Ich war dann immer erstmal war ich der, der keine Pause machen wollte.
Richtig.
Ich glaube, deswegen haben sie mich auch eingeladen.
Ja.
Weil, egal in welchem Alter, der Umzug meiner ältesten Tochter, die zu der Zeit 18 war und die hatte ganz, ganz viele Freunde dabei. Also wirklich richtig viele Freunde. Die haben alle 10 Sekunden haben die in die Kartons fallen lassen und müssen wir Pause machen. Und ich denke, sag mal, ihr kriegt von mir gleich alle eine riesige. Also, das kann ja wohl nicht. Echt.
Ja, ich bin ja
auch. Ich habe keine Vorurteile gegen diese Generation. Null. Aber
arbeiten können die nicht.
Nee, das ging gar nicht. Also Umzug können sie nicht.
Oh, da bin ich aber auch, ich bin auch so, ich werde sehr bossy. Mir wird gesagt, dass ich sehr, sehr bossy werde, wenn ich mithelfe.
Das braucht ja auch einen.
Ja, weil das ist doch alles dann total unstrukturiert. Man macht eine Ecke, wo der Müll hinkommt, dann muss man natürlich mal sagen, hier, willst du das wirklich noch behalten? Sollen wir das wirklich einpacken? Bist du dir sicher? Und dann, so mache ich das. Und dann werden die Kisten natürlich penibelst beschriftet und sortiert. Ja. Und wenn dann jemand irgendwie sagt, pack das doch einfach mit da rein. Nein, natürlich nicht.
Das gehört in die Küche.
Ja.
Bist du wahnsinnig?
Ja.
Weißt du, was passiert, wenn du den Karton im Schlafzimmer öffnest? Da sind Ehen geschieden worden. Kriege angefangen worden.
Ja, aber ich glaube, deswegen werde ich auch immer gerne für sowas herangezogen, weil sie alle denken, ja, die macht das schon. Lass mal hier hinsetzen, Kaffee trinken. Ann-Kathrin macht das.
Und ich bin der immer die schweren Sachen trägt. Ja. Immer. Ich kriege immer die Waschmaschine.
Du siehst aber auch immer aus wie jemand, der das kann.
Ja, aber nur weil ich so aussehe. Was ist das für ein Rassismus, bitte?
Das ist Schulternrassismus.
Schweinerei. Wie auch immer. Also ich muss morgen nach Köln fahren und muss eine wirklich extrem schwere, riesengroße Biedermeier-Kommode.
Warum?
Aus einer Wohnung holen. Ja. Eine lange Geschichte, die ich nicht erzählen möchte. Die hat sehr viel damit zu tun, dass ich eine Garage habe und alle anderen nicht.
Au, Mist. So.
Aber diese Garage ist auch so voll, dass man eigentlich, wenn man sie öffnet, sofort erschlagen wird von Dingen, die rausfallen.
Und ab jetzt dann auch noch von der Biedermeier-Kommune?
Ja, ich muss den Kram nicht nur hier hinbringen, ich muss auch noch Platz finden irgendwo. Naja, so ist das mit Vätern. Dafür sind wir da.
Dafür seid ihr da.
Ja, genau, das ist so. Manchmal fühlt man sich so alleine. Kennst du den Film Das letzte Experiment? Musste ich neulich dran denken.
Was ist denn das letzte Experiment? Ich kenne das letzte Experiment.
Das letzte Experiment ist ein Film aus den 80ern und der handelt davon, Achtung, Spoiler-Alarm, dass ein Typ aufwacht morgens früh und alle Menschen sind weg. Er ist ganz alleine auf der Welt, da ist niemand mehr da. Irgendwann will er sich das Leben nehmen und um dann natürlich in dem Moment, also weil er durchdreht und irgendwann in dem Moment taucht mit einmal eine Frau auf und die beiden kommen gut miteinander klar und er denkt sich, oh, haha.
Hohoho.
Wir bevölkern die Welt neu und so, hippe, hoppa, zicke, zacke. Und dann taucht aber noch ein Muskelmann nebenbei auf, der auch da ist.
Mist.
Und irgendwann stellt sich raus, dass dieser Typ, der als letztes da übrig war, also der jetzt eigentlich der erste von diesen dreien war, dass der Teil eines Wissenschaftsteams war, das irgend so ein weltumspannendes Experiment gemacht hat, das die ganze Erde in eine andere Dimension geschickt hat. Und alle Menschen sind einfach weg, irgendwo hingebeamt, weiß was ich. Ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die jetzt zu dritt alleine auf der Erde sind.
Also wirklich, es gibt wirklich so. nur noch diese drei Menschen.
Gibt nur noch diese drei Menschen. Und Spoiler-Alarm, es endet darin, natürlich in Eifersucht und Totschlag und sowas alles, weil der Erste natürlich die Frau nicht teilen will mit dem wesentlich jüngeren,
ist ja auch eine Ressource,
gepackten Menschen, richtig, sagt, ich kann das Experiment rückgängig machen. Macht es aber eigentlich quasi nochmal und dann ist er wirklich ganz alleine.
Oh nein.
Es ist so ich habe das als junger Mensch gesehen und war so, das war für mich das Gruseligste auf der ganzen Welt. Und so fühle ich mich, wenn ich die Waschmaschine schleppen muss.
Okay, da musst du was?
Ist mein Gehirn zu müde. Okay, wenn es heißt, ja. Die Waschmaschine.
Ach
wenn
so,
es
gibt
heißt
nur
die
noch
Waschmaschine.
Dich.
Dann bin nur noch ich da. Ja. Sind alle weg, wie die Kakerlaken, wenn es Licht angeht. Ich habe noch eine lustige Nachricht vom Beuteltier.
Oh, ich auch. Beuteltier. Meine ist auch mit Beuteltier.
Ja. Mhm. Okay, pass auf, ich habe eine, die hat gar nichts mit einem Beuteltier zu tun, aber ich finde sie trotzdem lustig, nämlich die Spitzmaus. Mhm. Liebe Ann-Kathrin, wusstest du, dass die Spitzmaus im Winter fast ein Fünftel ihres Körpergewichts verliert, während sie im Sommer das Gewicht zurückholt und quasi sogar nochmal verdoppeln kann.
Wow.
Also ganz genau umgekehrt als bei uns. Die Spitzmaus. Und das Ganze hat natürlich damit zu tun, im Winter muss der Körper Energie sparen und dann können die sogar ihre Knochen werden kleiner. Die Knochen werden kleiner.
Nein.
Und ja, genau. Die sparen Energie, die Knochen, das Gehirn wird kleiner. Die Organe, alles wird kleiner und im Sommer bauen die das alles wieder auf. Auch im Winter, dass im Winter das Gehirn ausgeschaltet wird. Ey, die Leute drehen ja durch im Winter, Herbst und so. Da wär ich sofort mit dabei.
Und niedlich sind die kleinen Spitz. Ich hatte meine Spitzmaus.
Warum habe ich jetzt gerade komische Assoziationen, wenn du so lachst? Ich hatte meine Spitzmaus. Ach, der war süß.
Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Nein, ich hatte eine echte Spitzmaus und die hieß Max.
Okay, ja, ja.
Ja. Weil ich habe nämlich immer, ich habe ja...
Glaub dir kein Wort.
Mal. Jetzt habe ich, glaube ich, sogar... Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar schon mal erzählt habe. Ich habe ja so viele Tiere gesammelt. Wir haben uns auch mal über Tierfriedhöfe und so unterhalten.
Ja, ja.
Die wir selber gemacht
ja.
haben. Ich habe ja auch kranke Tiere gesammelt, die wir nach Hause geschleppt und gesagt, guck mal, die müssen wir jetzt wieder fertig machen. So. Und da war auch die Babyspitzmaus Max. Die war so niedlich und so klein. Und dann musste ich sie an eine Lichtung stellen, weil meine Mutter gesagt hat, da holen die Eltern sie ab. Ich glaube das nicht, bis heute nicht. Die war dann,
ich glaube, deine Mutter hat dich ganz dreckig belogen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist. Ja,
die holen Max. Die ab.
Das hast du, was ist so mit Koffer?
Genau.
Von der Jugendfreizeit.
Max, ja. Max, wo bist du? Ah, da bist du ja. Auf der Lichtung.
Das ist wie eine Art Bushaltestelle bei Mäusen, das weißt du nur nicht.
Okay, nee, ich kenne mich mit Mäusen nicht aus. Beuteltiere sind mein Fachgebiet. Was ist denn deine Nachricht vom Beuteltier?
Pass auf. Ja. Ich habe es recherchiert und es ist wirklich die Wahrheit. Ich dachte erst, es wäre wirklich so eine Nachricht, wo du denkst, ja, sicher. Ah. Die ist wirklich einfach nur schön. Die ist einfach wirklich nur schön. Ja. Und zwar ist es so, dass Wombats, die wir ja sehr mögen, Wombats sind halt, ne, die mit den Platten ärschen, also mit den Arschplatten.
Genau. Wo es das Nacktnasen-Wombat gibt und das Fellnasen-Wombat. Entschuldigung.
Die sind Einzelgänger. Haben aber trotzdem, die bauen total ab, wenn die keinen Kontakt haben. Und die mögen es total, mit Menschen spazieren zu gehen. Was ja an sich schon eine wirklich wunderschöne Nachricht ist, finde ich.
Okay.
Aber Tasmanien hat einen Job ausgeschrieben, der dauert nur einen Tag.
Ich ahne es.
Und zwar als Wombat Walker.
Oh Gott.
Ja, und pass auf, du kannst dich da bewerben, du kannst dich bewerben und die bezahlen dir alles, den Flug, alles.
Als Wombat Walker, indem ich einfach nur mit einem Wombat spazieren gehe, aber es ist immer nur für einen Tag.
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum das nur ein Tag ist, aber also man darf dann natürlich in diesen, das ist so ein riesiges Wildlife irgendwas Dingsbums, ne, wo die halt, wie heißt das denn, Nationalpark, so.
Ja.
Ja, und man ist tatsächlich dann nur dafür zuständig, mit den Wombats spazieren zu gehen.
Ach, ist das toll.
Ich fand das auch, dann habe ich das gegoogelt und es gibt einfach wirklich, du kannst dich da bewerben. Als Wombat Walker.
Ach, das ist ja toll.
Ist jetzt ein bisschen weit, aber ne? Für einen Tag finde ich es ein bisschen hysterisch, aber gut.
Naja, aber ich finde irgendwie, nein, man kann das gar nicht hoch genug, man kann es nicht gut genug bezahlen und nicht hoch genug anrechnen.
Man kriegt auch Geld
dafür. Wombat Walker.
Ja.
Klingt, es könnte auch so ein merkwürdiger Superheld sein.
Ja, der
ist es Wombat ein Flugzeug? Walker. Ist es ein Vogel? Nein, es ist Wombat Walker. Und die Superkraft ist, er hat einen super harten Arsch.
Genau, auf so einer Platte rutscht er überall runter.
Hat einen Arsch aus Holz. Ja, das ist eine gute Nachricht.
Genau, es ist eine gute Nachricht. Ich bin in Tasmanien den Sommer über.
Ja.
Schau, Kakao. Okay, macht's
gut.
Ich bin raus, genau.
Ich habe einen Song der Woche.
Mhm.
Ich habe einen Song der Woche. Und das ist, ich sag's wie es ist, der erste Song, der Eröffnungssong auf der Platte von Hannes Weiland.
Oh.
Genau. Ja, das ist nämlich ein wirklich schönes Lied. Das also geht an seinen Sohn und dann das, was er ihm so wünscht. Und wie er so, er macht ja sehr guten deutschen Pop.
Ja.
Das ist, wo ich ihn auch sehr viel gelobt habe. Er reimt nicht Sterne auf Ferne oder Gerne oder Herne. Nein? Er benutzt andere Reime und das ist ein wirklich sehr schönes Lied, das heißt Hellwach, aus dem letzten Album vom Hannes Weiland.
Ach, wie schön.
Denn schlaf zu wenig, träum zu viel.
Mhm.
Kann man sich wirklich gut anhören.
Ja, das stimmt. Ja,
ganz perfektes Stichwort, um jetzt auf das Interview zum Hannes zu kommen.
Unbedingt.
Hannes Weiland, der in Herzscheiße mitspielt und seit langem ein ganz, ganz, ganz heißgeliebter Kollege ist. Hannes Weiland! Hannes Weiland!
Nito Torres!
Hannes! Du und ich, wir haben ja eine lange Geschichte miteinander.
Oha. Das klingt wie eine Affäre.
Ja, ich finde auch, Es hat was bedingt Sexuelles, was wir miteinander haben.
Es hat was Affärenartiges.
Auf eine Weise.
Treffen
auf eine
uns Weise. Nur für eine ganz bestimmte Sache.
Genau.
nur das eine.
Und dann ziehen wir uns zurück, weil sonst, wir werden immer gestört bei dem, also jetzt, das ist jetzt der dritte Anlauf, dieses Gespräch zu führen. Ja. Hannes, du bist Musiker aus Leidenschaft.
Das ist komplett richtig.
Und aus Dortmund.
Aus Leidenschaft und aus Dortmund. Das ist ein guter Wahlspruch.
Oder?
Ja, also ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Dortmund verbracht, deswegen schlägt in mir irgendwie sowas wie eine Dortmunder Brust, hätte ich fast gesagt.
Ist
in meiner Brust ein Dortmunder Herz.
Also du bist ein Nordlicht normal eigentlich, ne?
Nein, ich bin im Sauerland quasi groß geworden.
Sauerland?
Ja, ich bin in Menden, Sauerland zur Schule gegangen.
Oho.
Ja, und deswegen kam ich auch irgendwie wahrscheinlich mit Hip-Hop sehr doll in Berührung, weil Menden, Sauerland ist eine Hochburg des Hip-Hop, man mag es kaum glauben.
Nee, man glaubt das nicht.
Man glaubt das nicht. Und da hatte ich dann mit Nordlichtern zu tun auch.
Und dann über den Hip-Hop zur Popmusik.
Ja, das war eine lange Reise. Mit 16 Jahren habe ich das erste Mal auf der Bühne gestanden mit einer Hip-Hop-Kombo. Wir waren zu zweit, Kumpel und ich. Er kam aus Garbeck. Grüße gehen raus an meine Sauerländer-Homies, die wissen, wo das ist. Und
Garbeck.
Genau, und dann habe ich gab es an unserer Schule am Walburgis-Gymnasium irgendwann mal eine Projektwoche, wo sich der ältere Jahrgang überlegt hatte, wir machen irgendwie Live-Musik, irgendwas mit Soul und R&B und dies, das. Und auf die haben mich irgendwie, da gibt es jemanden, der rappt und das war ich und dann bin ich dazu gestoßen. Dann hatte ich eine Liveband und von da aus im Prinzip ging dann diese ganze musikalische Reise los.
Also, und dann so richtig so Battle, kannst du battlen?
Das war nie meins. Also ich,
Battlen kannst du aber.
Ja, battlen. Ich bin ja nun hauptberuflicher Musiker. Das mit Nein. Also Battle Rap war irgendwie nie so richtig meine Sache. Also ich fand das immer irgendwie natürlich spannend, weil es irgendwie dazugehört und so.
Das kommt ja noch dazu.
Ja, die meisten Rapper sind ja total nett. Das ist ja wie bei Heavy Metalern. Die sehen irgendwie immer nur furchteinflößend aus, sind aber die liebsten Menschen der Welt. Wir haben dann im Prinzip Hip-Hop mit Live-Musik gemacht. Und das war für so eine Kleinstadt, Dorfband, ganz junge Leute, war das schon irgendwie aufsehenerregend, weil alle haben irgendwie nur Punk gemacht oder Rock und dann gab es halt irgendwie diese Exoten, die irgendwie zu siebt auf der Bühne waren mit Bläsern und alle blutjung und ich habe halt gerappt. Mhm. Und ja, und da waren auch Leute dabei, die eben sehr Reggae-affin waren, die haben mich dann im Prinzip mit Reggae infiziert. Und so bin ich dann zum Reggae gekommen, hab dann irgendwie meine ersten Reggae-Bands gehabt. Dann war ich irgendwie mit zwei Kombos lange Jahre unterwegs und irgendwann hatte ich auf das alles gar keinen Bock mehr und hab Bob Dylan entdeckt. Einfach so nebenbei. Und dann war ich plötzlich beim American Folk. Und vom American Folk bin ich irgendwann zum Bluegrass gekommen. So, also das hat immer sowas mit, das hat bei mir immer was damit zu tun, wenn ich irgendwas höre, was mich total kickt. Und das ist dann halt in jungen Jahren, wenn man noch nicht so viel anderes gehört hat, dann ist es immer ein neues Genre. Und alles, was mich so gekickt hat, dass ich da nicht mehr von loskam, das löst bei mir so eine Faszination aus, dass ich das mal selber machen will. Also so war das zumindest.
Gibt es Genres, wo du sagst, auf gar keinen Fall? Das wäre
ja, definitiv. Also bleiben wir mal beim Heavy Metal. Damit bin ich nie warm geworden. Also das ist nicht meine Musik. Und Techno oder sowas, da wäre ich halt auch raus.
Menden, das Mekka des Reggae und Hip-Hop.
Ja, es ist vor allem deswegen eine Hochburg des Hip-Hop gewesen damals, weil Dendemann da herkam.
Ach.
Herkommt. Der ist da aufgewachsen und als ich die Leute kennengelernt habe, mit denen der angefangen hat zu skaten und dann eben auch Mucke zu machen, da war der schon nach Hamburg ausgewandert. Aber hab da eben die Leute kennengelernt, die mit ihm rumgehangen haben. Also man war schon sehr nah am Puls irgendwie. Und ich war halt klein, mich hat das total fasziniert, irgendwie diese Menschen zu treffen, die teilweise auch mit fettes Brot aufgetreten sind und so. Und das war für mich war das so, wow. Ja.
Und dann von Menden hast du es ganz bis Dortmund geschafft.
Ey, bis ganz nach Dortmund, ja.
Das ist ja die große, weite Welt.
Ja, ich hatte damals zu der Zeit, als dann die Schule abgeschlossen war, hatte ich halt eine Band in Iserlohn, diese eine Reggae-Band. Und irgendwie ich habe meine Obligations sehr gefühlt. Also diese Band wollte nach vorne und ich konnte wollte ich wegziehen. Aber die haben mich halt gehalten im Prinzip. Und dann bin ich einfach nach Dortmund gegangen, habe da angefangen zu studieren und bin halt im Ruhrgebiet gestrandet und habe eine ziemlich geile Zeit da gehabt.
Ja, Ruhrgebiet ist ja auch super. Also ist ja, kann man
das nicht gegen sagen. Also man fühlt sich da zu Hause oder wohl, wo man halt irgendwie die liebsten, besten Menschen halt eben hat. Und wenn man im Studium ist, naja, Gott, ist das alles lange her.
Hm. Ja, komm, du bist ja noch ein junger Spund.
Spund, Rauspund.
Ich bin jetzt zwischen der Grauspund hier.
Ja.
So, also, dann landen wir jetzt bei deinem, wie ich finde, wirklich sehr schönen aktuellen Album.
Herzlichen Dank.
Ja,
die Platte heißt Schlaf zu wenig, träum zu viel.
Ja.
Und markiert ein bisschen das Ende meiner musikalischen Reise bis hin zu dieser dieser Musik, die ich jetzt mache. Das ist halt deutschsprachige Popmusik im gröbsten Sinne. Das ist ja ein weit gefasster Begriff.
Ja.
So, also es ist eine vierköpfige Band. Das Ganze orientiert sich halt ein bisschen so an so Sounds wie Bilderbuch oder Clouseau oder irgendwas in die Richtung.
Ich fand aber auch, weil du eben auch von den amerikanischen Einflüssen gesprochen hast, natürlich, also es klingt auch sehr amerikanisch. Wie heißt die Nummer nochmal? Bitte korrigier mich. Es geht um Depressionen.
Ja.
In
Geister, die niemand rief.
Ja. Genau, wo ich dachte, guck mal, das Hat so ein bisschen so Toto-Vibes oder sowas.
Ja, stimmt. Also ein Hauptverantwortlicher für, wie das klingt und auch für viele Arrangements und so, ist mein Freund Nicolas Kotzuschik, der auch Tasten spielt in der Band. Mit dem habe ich im Prinzip die meiste Vorproduktionsarbeit zu dem Album gemacht. Also wir haben im Prinzip die ganzen Songs vorproduziert, bevor wir dann angefangen haben, das aufzunehmen. Und viel Arrangementarbeit. Und der steckt mit seinen Wurzeln tief im amerikanischen Rock und
Das finde ich auch. Ich empfinde auch, dass man das hört. Was mir Spaß macht, ist, dass die Texte nicht so schnulli, Halligalli schnulli sind, dass man sich zwischendurch beim Mitwippen erwischt und denkt, das geht gut rein. Das geht gut rein, so wie so ein Song von, und dann müsste ich ganz breit auffächern, wo ich sage, also die Bands, ob das jetzt deutsche, amerikanische Bands sind. Du schreibst die Songs ja selber?
Ja.
Wie stelle ich mir das vor, du sitzt da und hast eine Idee und oder morgens um 8 Uhr wird die Tür abgeschlossen, um 9 Uhr abends komme ich wieder raus, völlig verwildert, unrasiert. Die Frau sagt,
ich habe was ganz Wichtiges erschaffen, ich habe den Stein der Weisen gefunden. Tatsächlich ist es so, ich habe eine sehr große Affinität zu Literatur und Lyrik und dergleichen. Ich bin ja auch studierter Germanist und irgendwie habe ich diesen Anspruch auch an Texte, dass sie irgendwie ein bisschen facettenreicher sein sollen und ein bisschen mehr erzählen sollen als eine direkte Geschichte oder irgendwas.
Du weißt gar nicht, wie oft ich gefeiert habe, dass Sterne sich nicht auf Ferne reimt bei dir.
Ah, okay. Ich habe zum Beispiel, haben wir eine Single rausgebracht mal irgendwann, ich glaube es war 2018, und die gründet im Prinzip darauf, dass ich mich gefragt habe, ob man sich beim Goldgraben Schürfwunden zuzieht.
Oh, ja.
Ja, und dann habe ich den Song Gold geschrieben und das ist ein Paradebeispiel dafür, wie ich am liebsten oder wie ich unter anderem arbeite. Es ist natürlich nicht alles immer gleich, aber ich mag halt gerne einfach ein Bild ausschlachten. Also nimm ein Bild und mach halt ganz viele Bilder drumherum, also wie so eine Allegorie im Prinzip, und frühstück das dann irgendwie ab. Das ist bei Gold der Fall und Gold ist dann halt für mich eben eine in der Person verankerte Stärke, die jeder Mensch eigentlich in sich hat, die aber zugeschmissen ist durch viel Sozialisation und viel möglicherweise Mobbing oder was auch immer man über so einen Goldkern in sich irgendwie drüber schütten kann. Und in dem Song lade ich im Prinzip so ein bisschen ein oder vergewissere den Zuhörer, die Zuhörenden, dass es das gibt und dass man das freischaufeln und freigraben kann, freilegen kann, wie beim Goldgraben. Ja.
Du meinst, wir haben alle einen Goldkern in uns?
Ja.
Du bist auch so ein hoffnungsloser Hoffnungsträger, oder?
Ich bin Musiker. Ich bin Idealist, was soll ich sagen? Ja. Genau, also das ist eine der Weisen, wie ich gerne Songs aufbaue. Und dann sammle ich ganz viel. Also ich mache immer viele Notizen unterwegs, wenn mir irgendwelche Bilder einfallen oder irgendwelche starken Zeilen oder sowas. Und dann sammle ich das und wenn ich irgendwie mal eine inspirationsgoldene Stunde habe, dann greife ich zur Gitarre und dann wird halt aus Akkordfolge plus irgendwelchen Melodien, die mir dabei einfallen, und dann gucke ich in die Notizen und hol mir die Ideen vor und dann wird ein Song raus. So. Mhm. Also wie es meistens läuft. Oder ich habe halt Bock, einfach irgendwie mal einen Song zu schreiben und habe gerade Zeit und bin irgendwie durch irgendwas inspiriert und dann.
Wie schnell schaffst du das?
Das ist total unterschiedlich. Es gibt Songs, die sind schnell fertig, weil die irgendwie fließen. Und ich merke beim Schreiben, dass ich was ansteche, was lange raus musste, dann geht es schnell. Aber es gibt auch, ich trage auch Songs mit mir rum, die ich vielleicht vor, weiß ich nicht, 8 Jahren angefangen habe zu schreiben und die ich immer wieder umschreibe, bis ich halt sage, die sind fertig. Teilweise gibt es auch Songs, die ich schon mit der Band aufgenommen habe oder irgendwie Demos aufgenommen habe, und dann merke über die Zeit, nee, das ist eigentlich so nicht, wie ich das gerne hätte sagen wollen, und fange dann an, daran rumzudoktern. Und schmeiß auch ganze Strophen wieder raus. Oder, also es gibt auf dem Album einen Song, der heißt Fallschirm, bei dem ist das halt tatsächlich so gewesen. Der war fertig und das war irgendwie so ein bisschen so eine It ain't unusual to be loved by anyone, diese Tom Jones Nummer. so klang der. Aber es war irgendwie so ein, und irgendwie fand ich irgendwann, das klingt so albern, irgendwie so eine Tanznummer, irgendwie Mambo-mäßig, keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, nee, ich finde den Song irgendwie gut, ich finde die Idee gut, aber es muss anders. Und dann haben wir den komplett verändert. Also wir haben wirklich einfach so die Essenz des Songs genommen,
ja, ja,
und in einen komplett anderen, in ein komplett anderes Gerüst gepackt, so musikalisch. Und dann ist es irgendwie so eine 80s-Rock-Pop-Nummer geworden. Und das mache ich total gerne. Also immer mal wieder noch einen Song vorholen und gucken, was kann der und warum, oder halt auch so, ja, warum spiele ich den eigentlich nicht mehr, wenn ich merke, ich habe den irgendwie länger nicht gespielt, und dann so, okay, ja, da steckt irgendwie was Schönes drin. Vielleicht gehe ich da nochmal ran und bringe das auf den aktuellen Stand irgendwie. Passiert auch. Also das heißt, von Stunden bis Jahre.
Meine Erfahrung ist echt die, also für mich, was ich weiß, wenn ich das nicht sofort niedergeschrieben kriege, dann wird das für mein Gehirn zu kompliziert. Vielleicht bin ich auch.
Ja, ob das damit viel zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es geht ein bisschen um die Geduld, die man im Song entgegenbringt.
So. Geduld ist übrigens nicht mein zweiter Vorname.
So. Mein zweiter Vorname ist Manuel. There we have it.
Jetzt bist du ja im Ebertbad.
Ja.
EBR, Herzscheiße. Wir spielen Herzscheiße zusammen.
Zum x-ten Mal.
Ja, zum x-ten Mal, ich weiß gar nicht, wann. Ich habe neulich mit Ann-Kathrin gesprochen. Weißt du noch, wann die Premiere war?
2018.
2018.
Ja. Ich weiß das, weil ich noch dieses Bild von uns über dem Schreibtisch hängen habe.
Ich habe das auch im Flur hängen.
So ist da nicht, hast du drauf geschrieben, Herzscheiße 2018. Und das war von der Premiere.
Ich sehe das quasi jeden Tag.
Es ist mittlerweile, dass wir so lange spielen, dass wir eigentlich schon die Väter unserer Figuren sein könnten.
Nein,
das stimmt so auch nicht, aber.
Na, so stimmt.
In den Infotext geguckt, dass meine Figur 36 ist, und ich habe heute extra noch ein paar graue Haare aus meinem Schnäuzer geschnitten. Aber das versendet sich ja.
Du, ich war ja.
Fünfte Reihe ist nicht mehr sichtbar.
Ich bin der Frauentöter, und das ist auch locker 10 Kilo her. Also. jetzt töte ich mit Gewicht.
Ja. Ja, aber es ist, das macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja, es ist
nach wie vor.
Es ist Wunder. Und auch jetzt in der Kombination, die wir jetzt haben, zum Beispiel mit Julia, die das ganz fantastisch macht. Und jetzt spielen wir die vier Vorstellungen und hoffen natürlich, dass das irgendwie weitergeht. Wir das noch ein paar Mal spielen, weil das nämlich echt richtig, richtig Laune macht, das Ding. Wie ist das denn damals dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Tatsächlich.
Mein Gerbuk hatte ich ja nicht auf der Straße singen hören.
Nee, tatsächlich war ich eine Empfehlung an der Stelle mal wieder, wie häufig. Und zwar von meinem Freund Tommy Finke, der zur damaligen Zeit musikalischer Leiter am Schauspiel Dortmund war. Mhm. Und am Schauspiel hat Gerbuk auch ein Stück inszeniert.
Das Taubenstück.
Als die Oma den Huren Taubensuppe kochte, ja. Oder so heißt das. Das ist wahrscheinlich falsch, aber irgendwie so.
Irgendwie sowas, ja.
Gerbuk hat dann Tommy quasi gefragt, weil der nah dran war, und Tommy sagte, nee, ich kann sowas nicht, und ich habe dabei jemanden, und hat dann meine Nummer weitergegeben. Mhm. Zack!
Zack, war er da.
Da war ich da, genau. So kam das.
Und es hat ja, entschuldige, aber es ist ja ein absoluter Glücksgriff. Also es ist ja wirklich ein Glücksgriff, weil es macht ja sehr, sehr großen Spaß, mit dir zu spielen.
Merci.
Und du bist ja ein Granatenmusiker, da kommt ja noch dazu. Bei einem musikalischen Stück ist das ja, sagen wir mal, wenigstens 50%. Und wenn du ja jetzt jemanden stehen hast, der zwar total lustig ist, aber eben nicht singen kann.
Das ist schön, dass du sagst, dass ich lustig bin. Das freut mich. Also das,
ja,
ist,
ja, das hallo?
Nehme ich tatsächlich gerne als Kompliment.
Ja, natürlich. Entschuldige, unser gut im Bett ist immer wieder einer der Höhepunkte. Immer wieder.
Ja, tatsächlich war das so mehr oder weniger meine erste Bühnenaufführung, bei der ich irgendwie was annähernd mit Schauspielerei zu tun hatte. Und mir war das, ich fand das sehr, sehr spannend. Weil das auch tatsächlich sowas wie so ein kleiner Traum irgendwie immer war, dass ich halt Schauspielerei mache, weil ich das mir als junger Mensch mal vorgenommen hatte. Und bin in Schauspielunterricht gegangen, und der Mann hatte nicht so wirklich Geduld mit mir und hat mir im Prinzip, weil ich so ein bisschen schwieriger Fall war, hat mir Talentlosigkeit diagnostiziert. Und seitdem war das immer für mich so ein Auer-Thema. Also wenn ich daran gedacht habe, war es so, eigentlich wollte ich das machen, aber jemand, der vom Fach ist, hat mir mal gesagt, ich könne das nicht. Deswegen war es für mich total gut, das hier zu machen, diese Herzscheiße-Kiste, weil ich gemerkt habe, na, irgendwie scheint das ja doch zu gehen, irgendwie. Auch wenn das jetzt natürlich keine
pure Schauspielerei ist. Diese Menschen haben oft Ahnung, aber sie haben keinen Weitblick.
Ja.
Und das ist, und natürlich die Geduld nicht dazu.
Ja, genau, das hat an der Stelle gefehlt. Mittlerweile habe ich auch so ein bisschen Frieden damit gemacht. Ich habe ja auch eine Musical-Produktion gespielt, beziehungsweise zwei, also Kinder- beziehungsweise Familienmusical. Mhm. Und festgestellt, dass, ja, also das ist mir schon...
Du warst Balu, oder?
Ich war in der ersten Produktion, war ich Balu der Bär, mhm. Also der Publikumsliebling, der... Also der den ersten, quasi die ersten Standing Ovations schon hatte, bevor ich überhaupt meinen ersten Satz gesagt habe. Das war sehr geil. Und in der zweiten Produktion, da habe ich dann 100 Shows gespielt mit dem Ensemble, war ich Kertschak, der griesgrämige Affenvater aus Tarzan, der im Prinzip allen Kindern Angst macht.
Also, aber das ist doch gar nicht sein Fach.
Naja. Nee, oder das hat das sich auch, also das hat sich halt auch im Kontrast zu Balu extrem anders angefühlt und extrem schlimm angefühlt. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und es hat auch funktioniert. Also ja, und deswegen, also ich glaube nicht, dass ich talentlos.
Nein, entschuldigen Sie, Herr Schauspiellehrer, nein.
Aber das war damals tatsächlich, als ich hier ankam und ich dachte, oh, und dann sind da irgendwie, oh, dann sind da Leute vom Fach und dann ist da so eine Regisseurin und wie ist das wohl und kriege ich das denn alles hin oder so. Ich habe schon eine Platte gemacht. Und dass das so gut funktioniert hat, hat mich natürlich so ein bisschen auch, hat mich schon sehr dolle aus dieser Lethargie rausgeholt.
Von Anfang an keine Berührungsprobleme oder so. Wir hatten ja...
Ja.
Einfach von Anfang an Spaß.
Ja, das stimmt. Das war für mich ein extremer Sprung aus der Comfortzone. Also ich weiß, als wir die ersten musikalischen Proben hatten und dann hieß es irgendwie, ja, wir haben diese Nummer, das ist ein Duett von euch beiden, improvisiert mal. Und ich habe gedacht, am liebsten wäre ich jetzt besoffen, damit ich das nicht mitkriege. Und aber das hat enorm, ich kann mich sehr gut an den Tag erinnern, als wir das improvisiert haben. Das war super lustig. So launig.
Ja, klar.
Und ich habe mich fast ein bisschen erschrocken, wie gut es ging. Ja.
Und erschreckst du dich? Kannst du dich immer noch erschrecken vor dir?
Ja.
Wenn Dinge gut gehen?
Ja, schon, ja. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe zu dem Song Gold. Der kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich habe ziemlich große Schwierigkeiten immer gehabt mit Selbstwertgefühl. Ich war auch so, mal ein paar Jahre in der Schule, wurde ich halt auch so einigermaßen gemobbt. Mhm. Das heißt, ich habe halt Erfahrung damit, wie es ist, irgendwie nicht so besonders der tollste Hecht im Karpfenteich irgendwie zu sein. Und das verfolgt einen. Das ist tief sitzt das in den Knochen. Das heißt, jede Erfahrung, die ich mache, und deswegen suche ich mir die auch, die mich vom Gegenteil überzeugen, sind Gold wert für mich, um mal auch dann bei dem Bild zu bleiben. Also ich schleppe das mit mir rum und ich suche
mir... Gehst du da offen drauf zu, solche Erfahrungen?
Ja, definitiv.
Ja. Okay, dann nehme ich das jetzt einfach an, ist scheißegal, was passiert.
Genau. Ja,
bist du schon vor die Wand gefahren?
Ich weiß gar nicht, ob ich... ich weiß gar nicht, ob ich das so bezeichnen würde... Ja, ich war letztes Jahr für 2 Monate Musiklehrer. Mhm. Und das war nicht so eine Erfahrung, die mir Spaß gemacht hat oder die mich irgendwie, das war sehr anstrengend, weil ich da mit etwas konfrontiert wurde, wo ich keine Ausbildung habe und ich dachte so, ich mache das einfach, weil das machen ja auch
als Quereinsteiger
viele Menschen, genau, als Quereinsteiger, ja, am Gymnasium, und das war schwierig für mich. Also das war schwierig, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie hinkommen kann, das vernünftig zu machen. Ich hatte eine gute Zeit mit den Schülerinnen und Schülern, das hat auch Spaß gemacht und so, aber ich habe an vielen Stellen gemerkt, oh, hier wäre doch tatsächlich eine Ausbildung gar nicht so schlecht gewesen. Mhm. Ja, und dann habe ich halt relativ schnell das wieder hingeworfen. Aber sonst, ich versuche auch aus solchen Tiefschlägen immer irgendwie was mitzunehmen. Also bisher kann ich mich irgendwie, ich versuche auch rückblickend das immer so zu sehen, dass ich denke, dass ich nichts zu bereuen habe. Mhm.
Ich habe dich ja einmal erlebt in Bottrop bei einem Straßenfest. Mhm. Das war so eine von diesen Dingen, wo Ich kenne das sehr gut übrigens, so ist das nicht, dass man auf der Bühne steht und dann irgendwann nur noch für sich selbst singt. Ja. Weil, hey, und jetzt ihr! Hallo.
Tumbleweed.
Wie gehst du mit sowas um?
Ach, das habe ich mal deutlich schwerer genommen. Tatsächlich bin ich da auch durch eine ziemlich lange Phase des Nachdenkens, was ich eigentlich machen will und machen sollte, durch und versuche mir solche Dinge abzugewöhnen. Also das ist natürlich gerade bei Stadtfesten etc., sowas ist immer lukrativ. Da steht dann ein Stadtmarketing hinter und dann macht man das, als Musiker macht man da sowas gerne, weil es einfach gut bezahlt ist. Das tut teilweise so weh.
Ja, ja, klar.
Dass ich tatsächlich mir vorgenommen habe, mir das abzugewöhnen. Was nicht immer leicht ist, weil...
Also diese Auftritte abzugewöhnen.
Oder? Genau. Ja. Also, dass man halt sagt, wenn man so eine Anfrage bekommt, ja, wir haben hier so eine Gesellschaft und da ist so ein Essen geplant und wenn die Leute dann zum Buffet gehen, dann würdest du spielen, dass ich da halt auch gar nicht erst nach der Honorarhöhe frage, sondern sage, vielen Dank für die Anfrage, aber dafür ist meine Musik nicht gemacht. Es ist schwierig, es ist ein langer Lernprozess, aber eigentlich wäre das sinnvoll, um irgendwie bei sich selber zu bleiben.
Auch wenn jetzt das natürlich bist du ja mal auf hohem Niveau. Jetzt inzwischen wieder Vollzeit, Vollblutmusiker. Und wie läuft's?
Uiuiui. Ja, also ich habe genug zu tun, habe aber gerade erst eine Phase hinter mir, wo ich wirklich einfach sehr, sehr wenig gemacht habe, um mir mal klarzuziehen, was ich eigentlich will. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft die Gelegenheit habe, entsprechend Engagements zu spielen, die mir Freude machen und die genügend Geld einbringen. Das wäre eine Utopie, also wenn das so funktioniert. Jetzt gerade im Moment läuft's gut, einigermaßen gut dafür.
Gut mit deiner Musik? Oder?
Mit der Musik bin ich tatsächlich gar nicht so viel unterwegs. Also ich habe noch eine Mitsingen. Band, also das ist eine vierköpfige Band, wir machen Mitsingen. Auftritte, die heißen, wir heißen The Mundorgel Project.
Ach, ihr seid The Mundorgel Project?
Genau. Und da gibt es dann irgendwie eine Leinwand auf der Bühne und wir machen.
Das heißt, ihr spielt bei den Sommernächten in Bottrop.
Ja, richtig.
Ach, guck mal, du bist das.
Ich bin das.
Ah ja.
Du hast davon natürlich schon mitbekommen.
Ja, es wird ja überall groß plakatiert in der Stadt. Also,
Und da stehen wir mit drauf.
Da steht es, The Mundorgel Project.
Das sind wir. Dachte,
wer ist das denn?
Ja, das bin ich.
Ich glaube, das muss ich mir mal angucken und ein bisschen klauen. Ja.
Und da ist tatsächlich auch Tommy Finke mit bei, von dem ich schon gesprochen habe.
Genau.
Tommy Finke, Pele Götzer und Daniel Brandl. Mhm. Das ist eine Sache, da haben wir auch, also ich merke das, ich meine, einige Sachen funktionieren seit Corona nicht mehr so wahnsinnig gut. Warum kann man drüber streiten? Und das kann man, wir haben da alle so irgendwie unsere eigenen Theorien zu, etc. Aber was wir beobachten können, ist, dass tatsächlich Mitsingveranstaltungen echt gut gehen. Wir kriegen das tatsächlich mehr oder weniger aus der Hand gerissen. So. Und das macht sehr viel Spaß. Und da kommen halt eben diese beiden Dinge zusammen. Das sind tolle Engagements, tolle Auftritte. Das macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Freunden irgendwie das zu machen. Und wenn man halt irgendwie, wenn man die Rohrmeisterei in Schwerte zum Beispiel ausverkauft, das kann sich schon auch sehen lassen.
Also ne, ich mache das ja hier mit Manni und Roland, Jens, Otto.
Stimmt, du hast ja, du bist ja vom Fach auch, was mit Singveranstaltungen angeht.
Deswegen will ich ja gucken und klauen.
Ja. Versuch mal.
Ja, versuch mal, ob du das herstellen kannst. Aber vielleicht müssen wir mal Crossover machen.
Ja, bestimmt.
Einfach, ja, warum nicht? Hey, man muss ja den Leuten immer mal was Neues bieten.
Also wir sind halt, ich meine, ich weiß ja, wie du das machst. Ich habe ja auch eine Veranstaltung von dir gesehen. Und ich glaube, eine Sache, die unser Mitsingen-Projekt auszeichnet, ist, dass wir sagen, anarchisch unterwegs sind. Also das ist nicht alles immer total auf den Punkt und durchgetaktet von Anfang bis Ende, sondern wir erlauben uns halt eben auch gewisse Ausfälle. Und auch lange Moderationen und so. Ich glaube, da kommen wir schon ganz gut zusammen. Ohne dir zu nahe treten zu wollen.
Das wird ein langer Abend. Ich schlage das mal an Katrin vor.
Sehr gut.
Das machen wir auf jeden Fall.
Sehr gut.
Hör mal, Hannes.
Nito.
Wir kommen zusammen, das finde ich super. Und jetzt gehen wir hoch.
Das ist ein schönes Fazit.
Ja, super. Und jetzt gehen wir hoch und spielen Herzscheiße zusammen.
Ja.
Okay,
perfekt. Hannes. High five.
Thank you. High five. Yeah.
Danke.
So, jetzt gehen wir in die Sommerpause.
Ja, wir gehen in die Sommerpause. Also das Ebertbad geht vor allen Dingen in die Sommerpause. Also wir arbeiten ja irgendwie trotzdem alle, aber es gibt keine Veranstaltungen bei uns. Bis Anfang August.
Und dann fangen wir ja wieder an mit Pommes.
Mit Pommes.
Also wir eröffnen wieder mit Pommes am 15. August.
Genau.
Spielen bis zum 1. September.
Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch natürlich die Zeit vertreiben, zum Beispiel bei den Schlossnächten.
Das ist richtig, genau.
Mhm. Ah, du zum Beispiel trittst da ja auch auf.
Am 11.7. mit meinem Solo auf, die Bottrop-Monologe. Und am 18. mit Gerburg Janke und Käthi Freudenschuss. Da könnt ihr alle hinkommen. Das wird
da
super.
Müsst ihr
wir
alle
spielen
hinkommen.
Natürlich Schillers sämtliche Werke, leicht gekürzt spielen wir noch. Und es gibt noch jede Menge andere super Programme.
Ja, findet ihr auch alles auf der Seite vom Ebertbad, denn der Kartenvorverkauf läuft über uns. Da sind wirklich tolle Sachen dabei, guckt euch das mal an.
Ja, und wir werden auf jeden Fall am 9. August wieder da sein für euch, mit Wasser im Ohr. Da ich da ja Geburtstag habe, darf ich mir dann was wünschen?
Du bist dann Bestimmer an dem Tag.
Aber wir nehmen ja nicht an dem Tag auf. Bringt das dann Unglück?
Oh, das ist doch wieder das mit diesem Zeitraum. Da müssen wir noch. Wir sehen uns ja bestimmt vorher nochmal, wir sprechen da nochmal drüber.
Da fällt uns irgendwas ein.
Ich denke auch.
Okay, dann war's das jetzt. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims Ams Ebertbad herum. Wenn euch das gefällt, was wir machen, bitte, 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 bitte vergesst uns nicht über die Sommerpause. Empfehlt uns weiter, sagt es Menschen, dass es diesen Podcast gibt. Und dann wird die Welt auf jeden Fall immer, jedes Mal, mit jedem Mal, wo dieser Podcast gehört wird, ein besserer Ort.
Ja, lass den Sonnenfisch aufgehen.
Ja, genau. Ihr könnt uns bewerten. Das hilft uns sehr auf den verschiedenen Plattformen. Wenn ihr keine Plattform habt, auf der ihr das hören könnt, dann ganz einfach über die Ebertbad-Seite. Da ist vorne ein Reiter und dann könnt ihr uns hören. Haben wir noch was zu sagen?
Nö, ich glaube nicht. Jetzt ist Sommer.
Irgendwas vergessen? Nö. Dann sage ich Sommer, Sonne, Palmenstrand, Arschbombe. Füße im Sand.
Du Reimemonster.
Reime aus der Hölle.
Von und mit Nito Torres.
Ann-Kathrin, so. Los. Die letzte Arschbombe. Vor der Sommerpause. Wuhu. Okay?
Mhm, ich bin bereit.
Ich wünsche dir einen schönen Sommer, Ann-Kathrin.
Das wünsche ich dir auch, Nito.
Und dass du heute ausruhen kannst.
Ja, das wünsche ich mir auch.
Kannst du das?
Das kann ich.
Dann... Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.